Herzlich willkommen bei unserem Podcast Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl soll das Demokratieverständnis stärken. Wir haben das Gefühl, dass viele Menschen in Österreich, Deutschland sowie in vielen Ländern Europas und der Welt die Demokratie für eine auf der einen Seite zwar selbstverständliche, auf der anderen Seite aber zugleich überholte Staatsform empfinden.
Wir möchten mit unserem Podcast Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, da sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten.
Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast mit Martina Lackner zusammen machen darf. Martina ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Demokratie ist die beste Regierungsform, die wir haben, und trotzdem hat sie Schwächen. Sie wird von Menschen gemacht, die innerhalb des demokratischen Systems nach Macht streben und diese missbrauchen. Rechtsextremismus ist die Antwort auf ein System, das reformbedürftig ist. Die Menschen sind der Demokratie müde geworden, des Parteiensystems müde und der Politiker müde. Ich sorge mich um die Demokratie. Es wird Zeit, sie zu schützen. Nils ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte. Der branchenübergreifende Berufsverband berät, vertritt und vernetzt Fach- und Führungskräfte bundesweit.
Ich habe das Privileg, in einer Demokratie aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen. Wenn ich mir die Welt anschaue, war und ist dies nicht selbstverständlich. Frieden, Freiheit und politische Stabilität, freie und unabhängige Wahlen, ein Rechtssystem, auf das ich mich verlassen kann, sind für mich selbstverständlich gewesen. In letzter Zeit werden diese Freiheiten aber von Menschen ausgenutzt, die genau solche Privilegien abschaffen möchten, um Personen auszugrenzen, zu diskriminieren, die nicht in ihr Raster passen. Mir ist es wichtig, unsere Demokratie zu schützen und Werbung für ihren Erhalt zu machen. In unserer ersten Folge dürfen wir die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel begrüßen.
Sie gilt als Expertin für Rechtsextremismus und die Neurechte und ist Mitautorin eines Fachbuchs über Strategien und Ziele der identitären Bewegung in Europa.
Herzlich willkommen, Frau Strobel.
Schönen guten Tag, hallo.
Ich starte mal gleich mit der ersten Frage. Wie bewerten Sie die politische Landschaft national, also in Österreich und Deutschland, da das ja ähnlich gerade ausschaut, und international?
Das ist natürlich eine große Frage. Aber ich glaube, was man mal als generellen Trend sehen kann, ist, dass wir schon mit großen Schritten einen Rechtsruck haben. International. Da spielt natürlich die USA-Wahl eine ganz große Rolle. Da spielen auch die Wahlergebnisse, selbst wenn es nicht zu Regierungsbildungen kommt, in den Bundesländern oder eben auch bei Parlamentswahlen eine große Rolle. Die große Unbekannte ist natürlich die Wahl in Deutschland, wie die ausgehen wird, mit welchen Parteien man es danach zu tun haben wird. Generell kann man sagen, dass Deutschland bis jetzt eigentlich die große Ausnahme ist. Also Westdeutschland ist bis jetzt die große Ausnahme.
Okay.
Weil es wird immer so getan, als wäre Ostdeutschland der Ausreißer. Aber das stimmt nicht. Ostdeutschland ist komplett synchron mit den umliegenden Ländern. Westdeutschland ist die Ausnahme, wo wir noch keine und nicht mal in die Nähe von Regierungsbeteiligungen kommende extrem rechte Partei hatten. Bis jetzt, muss man sagen, bis jetzt. Österreich ist insofern vergleichbar, weil da wahrscheinlich auch jetzt eine Regierung gebildet wird abseits der extremen Rechten eine Dreierkoalition. Das kommt in Deutschland sehr bekannt vor. Man hofft, dass es vielleicht ein bisschen stabiler ist und ein bisschen länger hält. Aber ja, es ist natürlich ein bisschen andere Parteien dabei. Aber insofern hofft man anscheinend in beiden Ländern, die extreme Rechte, auch wenn sie sehr starke Wahlergebnisse hat, außen vor zu lassen.
Wie hat sich das ergeben, wenn ich noch ganz kurz fragen darf? Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Ich meine, wie konnte es entstehen, dass wir gerade so einen starken Rechtsruck einmal national haben, aber international ja auch? Ich meine, in Frankreich sieht es ja danach aus, in Italien haben wir es ja schon. Wie konnte das entstehen?
Zum einen, also die Wahlergebnisse sind ja ein Resultat von etwas mehr. Ja? Wir haben ja eigentlich auch einen gesellschaftlichen Rechtsruck und wir haben eine extreme Rechte, die sich sehr neu und anders organisiert, als wir es vielleicht vor 10 Jahren kennen. Es sind nicht mehr einzelne Gruppen, sondern wir haben längst so eine fluide Szenebewegung, die sich sehr stark im Internet abspielt. Und dort spielen Länder und Sprachgrenzen keine Rolle. Ja, das ist ein großer Sumpf sozusagen. Und deswegen haben wir ja auch dieselben Diskussionen überall. Wenn in den USA über die Drag Queens geredet wird, dann wird 2 Monate später auch in Deutschland oder in Österreich oder in Schweden darüber geredet und vice versa. Ja, also die befruchten sich alle gegenseitig. Spielt eine Rolle. Aber natürlich, die Ursache dafür liegt. Das wissen wir, das ist die größte Korrelation, die es gibt zum Wählen von extrem rechten Parteien, ist bei Leuten, die eine negative Zukunftsaussicht haben. Also Leute, die das Gefühl haben oder für die das real so ist, dass sie in der Zukunft nicht vorkommen oder nicht gut vorkommen, die tendieren sehr stark zum Wählen von extrem rechten Parteien. Das sehen wir durch die Bank in allen Ländern. Und die Lösung liegt natürlich auf der Hand. Man muss eine Zukunftsperspektive bieten, eine reale, angreifbare Zukunftsperspektive.
Worin sehen Sie, Frau Strobel, die Ursache, dass es ganz viele Menschen gibt? Weil wir sprechen hier von vielen Millionen Menschen, wenn Sie sagen, dass es länderübergreifend ist. Was glauben Sie, hat diese Frustration, diese gefühlte geringe Zukunftsperspektive ausgelöst in den letzten Jahren, weltweit?
Also ist natürlich wie immer bei sozialen Prozessen, nichts ist monokausal. Ja. Wir haben da so ganz viele Stränge, die zusammenkommen und die jetzt so kulminieren in einer Gegenwart, die sehr krisenbehaftet ist. Das wissen wir alle. Und das größte Problem sehe ich darin, dass diese Gesellschaft ihr Versprechen nicht mehr einlöst. Und das Versprechen der Nachkriegsgesellschaft war einmal Wohlstand und Aufstieg. Also wenn man brav mitmacht und wenn man sich bildet und leistet und so weiter, dann hat man die Chance auf Aufstieg und auf Wohlstand. Und die Wohlstandsmarker sind aber seit 70 Jahren dieselben. Ja, das ist das Auto, das ist das Haus, das sind die 2 Urlaube oder was auch immer. Und das wird zunehmend unerreichbar. Erstens, weil wir diese Wohlstandsmarker nicht geupdatet haben und zweitens, weil gerade das Haus und so weiter für die jüngeren Generationen sehr schwierig ist aufgrund der Umstände. Und das führt dann natürlich zu Frustration, weil was ist meine Perspektive in dieser Gesellschaft, wenn ich das, was mir versprochen wird, nie erreichen kann? Und die Sache, die wir auch wissen, ist natürlich, man muss diesen Abstieg nicht erfahren haben. Ja? Es gibt dann auch noch die Leute, die tatsächlich in diesem Haus und mit den 2 Autos und den 2 Urlauben leben, aber sehen, dass es für ihre Kinder nicht funktioniert. Das wissen wir aus den Pegida-Studien, dass das ein ganz großer, also Pegida ist jetzt 10 Jahre oder 8 Jahre her, dass das ein ganz großer Drang war. Also für mich hat es ja noch funktioniert, aber für meine Kinder. Das heißt, allein diese Perspektive, dass es nicht mehr funktionieren könnte, obwohl man diesen Abstieg nicht real erfahren hat, reicht schon. Ja, Menschen sind sehr, sehr sensibel, für so etwas. Und das wird natürlich verstärkt und da kommen irreale Ängste auch dazu. Aber der Kern ist natürlich diese materielle Absicherung, also diese Idee von, wie kann ich in Zukunft ein geglücktes, quasi materielles Leben führen, und zwar für eine Mehrheit und nicht nur für ein paar, ja, weil jetzt haben wir natürlich die Ellbogen und jeder für sich, und das funktioniert auf lange Sicht einfach nicht.
Jetzt haben wir ja in Deutschland einen großen Fachkräftemangel. Das heißt, man müsste ja davon ausgehen, dass ganz viele Menschen hier in Jobchancen haben, auch auf qualifizierte Jobs. Also woher kommt dann Ihrer Ansicht nach dieses Gefühl, dass es meine Kinder nicht mehr schaffen? Weil wir wissen, heute in Deutschland wird sehr viel dafür getan, dass viele junge Menschen Abitur machen. Dass viele junge Menschen in Deutschland wie in Österreich auch kosten ja die Universitäten nichts, das sind ja marginale Studiengebühren. Woher kommt dann das Gefühl, abgehängt zu sein oder abgehängt zu werden, dass sich die junge Generation das nicht mehr leisten kann? Wenn man sich die Studienzahlen in Deutschland ansieht, haben wir ziemlich viele Studenten. Also ich kenne jetzt die Zahl, die Statistik nicht genau, aber sehr viele junge Menschen, die Abitur machen, viele, die an die Universitäten gehen. Wir haben freien Zugang zu Universitäten und wir haben Fachkräftemangel. Das widerspricht ja eigentlich diesem Gefühl, des Abstiegs. Oder wo ist hier, woher kommt dann dieses Bild?
Das ist ja genau diese Ambivalenz, die wir haben. Da müsste man denken, also man müsste es ja eigentlich schaffen können. Ja? Also natürlich dieses durch Arbeit reich werden erfüllt sich immer weniger. Noch dazu, wo jetzt Diskussionen um Arbeitszeitverlängerungen und so weiter kommen. Also diese Idee quasi, ich kann dieses geglückte Leben, weil zu diesen Wohlstandsmarkern und zu dieser Idee eines geglückten Lebens gehört dann natürlich auch die Familie und auch die Hobbys und die Freunde und so weiter. Und das alles scheint nicht mehr unter einen Hut zu bringen zu sein. Und das ist Teil des Problems, also auch diese völlige Entgrenzung des Lebens, die wir ja seit 30, 40 Jahren haben, die Arbeit, das Privatleben, das verschwimmt alles. Es gibt nicht mehr diese klar abgegrenzten Bereiche. Man ist ständig am Networken und ständig am Deals abschließen und ständig am noch einen Nebenhustle oder was auch immer zu haben. Und das ist auch eine Überforderung, ja? Und es ist auch einfach zu viel. Ich glaube, es wäre mal wichtig, festzustellen, dass die Zeit, in der wir leben, zu viel ist, zu intensiv ist. Und dass wir irgendwo diesen Stopp reinkriegen müssen, damit Leute nicht komplett aufgerieben sind. Ja? Und dass wir wieder diese Räume brauchen, wo Leute einfach sein können. Das ist, glaube ich, der schlimmste Verlust quasi der letzten 40 Jahre, dass uns die sozialen Räume, die wo man nicht die beste Version seiner selbst sein muss, sage ich immer, ja? Sondern wo man einfach nur sein kann, wo und das zu nichts führen muss, wo man nicht performen muss. Das war mal der berühmt-berüchtigte Stammtisch, aber der hat funktioniert, weil alle zur selben Zeit, ja, so klassische Schichtarbeit, aushatten, rausgegangen sind und so weiter. Das wird natürlich immer weniger. Und wenn der eine Nachbar im Homeoffice ist und der andere Nachbar, ja, bis 19 Uhr arbeitet, dann schaffe ich das ja gar nicht mehr unter der Woche, diese Gemeinschaften zu haben. Und ich glaube, dass wir sehr viel an diesen immateriellen Gütern uns zurückholen müssen. Dann klappt das auch wieder mit diesem materiellen, wo die Leute dann auch wieder einen Fokus haben und sagen, okay, ja, das ist die Ausbildung, das ist das. Aber ich muss mich nicht, wenn ich mich jetzt für diesen Job entscheide, arbeite ich 60 Stunden in der Woche und habe kein Leben daneben, sondern es muss wieder klappen, dass die Leute ein geordnetes, ein geglücktes, ein abgesichertes Leben führen können, ein normales Leben unter Anführungszeichen. Und das eine greift ins andere. Und ich glaube, dass man quasi das Materielle und das Immaterielle wieder zusammenbekommen muss. Und nur am Rande, das Wichtigste, immaterielle Gut, was Leute, nachdem die Leute gieren, ist Zeit. Ja? Leute brauchen Zeit für sich, für ihre Freunde, für ihre Familie, für Hobbys, für was auch immer. Aber, das wissen wir auch, Deutschland ist da übrigens sehr gut in der Studienlage, dieses Bedürfnis nach Zeit wird auch nicht mehr erfüllt. Und es ist so interessant, dass quasi dieses Materielle und dieses Immaterielle anscheinend so in einem Widerspruch zueinander steht, aber es muss irgendwie aufgelöst werden, sonst entsteht diese permanente Frustration.
Interessant. Welchen Anteil hat denn die Demokratie an dieser ganzen Entwicklung? Gibt es da einen Zusammenhang mit der Staatsform Demokratie? Wäre das in anderen Staatsformen anders? Oder weil ich habe gerade so den Eindruck, dass viele ihren Frust drauf ablassen. Es wird immer geschaut, was alle wollen, aber es geht ja um mich. Und in der Demokratie gucken wir auch immer nach den Schwächsten, aber dabei gehöre ich da ja nicht dazu. Und es geht immer nur um die anderen und es geht nicht um mich. Ist das auch ein Grund für die Entwicklung? Und hat sich dann dadurch eigentlich die Demokratie im Moment überholt? Ist das noch die richtige Form?
Demokratie hat so eine schlechte PR, ja. Also
Genau.
man müsste das
Genau.
viel besser verkaufen, was eigentlich der Wert dieser Demokratie ist. Weil klar, das ist so ein klassisches Ding. Niemand will Opfer sein und niemand will der Schwächste sein. Aber diese Vorstellung, dass wir alle voneinander abhängen, dass niemand für sich allein sein kann, außer vielleicht die vier Menschen auf der Welt, die so viel Geld haben, dass sie sich irgendeine Südseeinsel kaufen. Und in der Klimakrise ist wahrscheinlich das nicht mal die beste Idee. Und völlig autark leben können, okay, aber da gehören wir alle nicht dazu. Ja? Ich brauche andere Menschen. Es ist gut, andere Menschen zu brauchen. Menschen haben seit Anbeginn der Zeit kooperativ miteinander gelebt. Ja? Und dann Durchbruch der Moderne, Arbeitsteilung und so weiter, ja, gesellschaftliche Arbeitsteilung, wirtschaftliche Arbeitsteilung und so weiter. Aber das ist was Gutes. Doch gut, dass wir andere Menschen brauchen. Wir leben in einer Gesellschaft. Gesellschaft ist so ein tolles Ordnungsmodell für Menschen, wo wir demokratisch entscheiden können, wo wir alle mitreden können. Und das müssen wir wieder mehr wertschätzen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich mich auch als Teil dessen fühle. Und es ist kein Wunder, dass all diese rechtsautoritären Projekte, die wir jetzt sehen, im Endeffekt auch Antigesellschaftsprojekte sind. Ja? Wo es im Endeffekt darum geht, Hauptsache ich und die anderen, die boxe ich weg. Gut, wenn man gar nicht empathisch und gar nicht solidarisch ist, kann man sich denken, okay. Aber selbst aus Eigennutz muss ich mir denken, okay, aber was ist, wenn das die Krankenschwester, was ist, wenn das der Arzt, was ist, wenn das die Kindergartenpädagogin ist, was ist, wenn das der Lehrer ist? Ich werde sie brauchen, weil ich werde nicht jede Funktion in der Gesellschaft alleine erfüllen können. Abgesehen davon brauchen wir ja menschliche Nähe. Menschliche Nähe ist etwas Schönes, ja, in Freundschaften, in Bekanntschaften, in romantischen Beziehungen, in was auch immer. Und auch dafür sollten wir wieder mehr Zeit haben, weil auf uns selbst zurückgeworfen sein, als Individuum oder gerade noch als Familie, das packt man ja nicht. Wie viele globale Krisen soll ich noch in Eigenverantwortung lösen? Das schafft kein Mensch, das ist zu viel. Ich brauche andere Menschen dazu. Und das geht nur in einer Demokratie. Ja? Demokratie ist die allerbeste Form des Zusammenlebens, die wir je finden werden.
Und wie
Was
können wir
müsste
das positiver wieder gestalten? Ich meine, okay, wir können Sie jetzt nehmen und zitieren, weil das klang sehr leidenschaftlich. Aber wie kann, ich meine, als allererstes stehen ja immer die Politikerinnen und Politiker da. Das ist ja letztendlich so, das sind die Gesichter der Demokratie. Alle anderen verschwimmen ja so ein bisschen, die zwar auch das Ganze ausmachen, aber es stehen ja erstmal Gesichter dafür da. Was könnten die denn zum Beispiel machen, um den Ruf der Demokratie wieder besser dastehen zu lassen?
Ich glaube, sie sollten mehr zeigen, was Demokratie eigentlich kann. Politik wird so als Verwaltungsakt dargestellt. Ja, als etwas, da können nur ganz kluge Menschen, die da jetzt schon jahrzehntelang sich irgendwie reingefuchst haben, können überhaupt mitreden. Und es stimmt für Policy. Ja? Also wenn wir ganz tief in Policy gehen, brauchen wir die Super-Expertinnen, die das bis auf den letzten Beistrich verstehen. Aber Policy ist halt die zweite oder dritte Frage. Die erste Frage muss immer sein, wie wollen wir zusammenleben? Wie soll unser gemeinsamer geteilter Alltag ausschauen? Und da kann jeder Mensch mitreden. Und es ist nicht schwierig, sondern da muss, also das kann man Menschen auch einfach fragen. Wie soll das ausschauen? Ist das jetzt der Höhepunkt der menschlichen Zivilisation, wie wir leben, oder geht es anders? Und wenn man Menschen so fragt, dann werden sie kleine Dinge haben, unter Anführungszeichen. Ja, dann werden sie sagen, ich möchte, dass die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren. Das möchte ich auch für Deutschland. Ich bin sehr eingebranntes Kind, was die Deutsche Bahn angeht.
Oh ja.
Also, ja, und ich meine das jetzt gar nicht nur so
Ja.
humoristisch, sondern das ist einfach, was den Alltag bestimmt. Ja, man
Genau.
möchte nicht zu Rechnungen haben, die man nicht zahlen kann. Man möchte, dass das Gesundheitssystem funktioniert, das Bildungssystem ist ja, liegt ja auf der Hand, ja, was wahrscheinlich den meisten Menschen da irgendwie unter den Nägeln brennt. Und wenn man auf der Ebene diskutiert und sagt, ja, stimmt, das muss anders sein. Und dann müssen wir uns überlegen, wie soll dieser Alltag ausschauen? Dann nimmt man Leute mit in eine Debatte, die auch große Transformationen zulässt, wenn man zu der Erkenntnis kommt, es funktioniert gar nicht mal so gut, wie es gerade ist. Und dann verliert man sich nicht in diesen pitzeligen Kleinen, wo einfach ganz viele Leute das Gefühl haben, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen oder nur so eine ganz extreme Dagegenmeinung haben aus Prinzip. Und dieses Mitnehmen, ja, dieses Einladen zum demokratischen Diskurs, der ganz niederschwellig sein kann, aber nicht banal sein muss, das fehlt mir sehr in der Politik. Und das hat natürlich Gründe, warum Politiker sagen, nein, nein, das machen wir schon, mischt euch da gar nicht ein, weil das natürlich immer unvorhergesehen ist und alles, was man nicht kontrollieren kann, das mag man nicht so gerne. Aber demokratischer wäre es wirklich zu öffnen und zu sagen, so, ja, so geht es nicht weiter, wie wollen wir es denn haben?
Was wären da Plattformen dafür oder Formate? Zum Beispiel, ich habe jetzt weitergedacht,
Ja.
angenommen, unsere zukünftige deutsche Bundesregierung entscheidet sich, das Volk einzubinden. Wie könnte man sich das in der Realität vorstellen? Ich höre auch so ein bisschen raus, direkte Demokratie. Also vielleicht brauchen wir in Zukunft Regierungsvertreter, die direkt gewählt werden, Volksabstimmungen, was auch immer. Woran haben Sie direkt gedacht?
Bin ein großer Fan von direkter Demokratie, wenn es nicht in diesem rechtspopulistischen Anwendung ist, wo es dann eigentlich darum geht, quasi Minderheitsrechte. Ja, die müssen natürlich geschützt werden. Das gehört auch zu einer Demokratie. Aber mir geht es ja eigentlich um diesen Prozess davor, ja, um diesen diskursiven Prozess. Und ich sehe da schon Parteien in der Verantwortung. Es ist ja auch gut, dass wir unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Weltanschauungen haben, die Welt aus ihrer Sicht darlegen. Und dieses Darlegen, ja, nicht nur immer nur gewählt werden wollen, sondern sich auch erklären. Und zwar nicht nur jetzt 2 Monate vor einer Wahl, sondern wirklich quasi gesellschaftlich zu wirken, hineinzuwirken. Das sehe ich die Aufgabe mal vorrangig bei Parteien, ja, die ja natürlich auch Bundesregierungen dann bilden. Und natürlich ja, in weiterer Folge bei allen anderen politischen Akteurinnen. Also wenn wir von Zivilgesellschaft reden, wenn wir von Stiftungen reden, wenn wir von Verbänden reden, sich wirklich zu überlegen, was passt nicht nur zu meinen Mitgliedern, sondern zu dem gesellschaftlichen Rahmen, in dem ich mich bewege. Das können diskursive Formate sein, das können aber auch öffentliche Formate sein, das kann ja, die Einladung sein, mitzutun, je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen will. Aber dieses eine Gesellschaft nicht nur zu belehren, sondern auch wirklich einzuladen, etwas beizutragen, etwas zu sagen und den Leuten auch den Schutz zu geben, zu sagen, es ist nicht dumm, was du sagst, wenn du aus deinem Alltag redest. Du musst nicht der Superexperte sein. Wir haben hier nicht nur eine Expertendemokratie, sondern alle sollen mittun. Und das gibt es natürlich ja, in Ansätzen, aber das müsste eigentlich die allererste Pflicht sein von politischen Akteurinnen, sich nicht nur selbst zu genügen, sondern so breit wie möglich zu wirken.
Mal mit Blick auf die Wählerinnen und Wähler. Gerade wenn ich das in den USA sehe, die Donald Trump gewählt haben, aber auch jetzt die halt rechtsradikal wählen, sind es ja viele Jüngere, von denen man ja eigentlich ausgeht,
Die lieben die Freiheit, die lieben gerade die Freizügigkeit, dass man sagen kann, was man möchte. Wie kommt gerade die Entwicklung, dass viele junge Wählerinnen und Wähler sich für Parteien oder für Personen entscheiden, die ja ein ganz anderes, die ja so eigentlich dieses Machtführungsbild haben, auf eine Person bezogen und mit ganz klaren Strukturen. Bevorzugen die Jüngeren oder die junge Generation eher eine ganz andere Form der Politikgestaltung, als es vielleicht die Älteren tun?
Also gibt es ganz viele Antworten darauf. Und eine ist, dass wir in jetzt 40 Jahren Neoliberalismus die Vorstellung eingetrichtert bekommen haben, es reicht nicht nur zu gewinnen, der andere muss auch verlieren. Ja? Also es reicht nicht nur, dass ich Erfolg habe, sondern besser ist es noch, ich habe Erfolg und der andere ist richtig am Boden. Und das ist exakt das, was Donald Trump hat. Präsentiert. Nicht nur hast du einen Wahlerfolg, sondern es geht auch noch darum, die anderen richtig, richtig runterzuboxen. Und das ist natürlich absolut toxisch, ja, für eine Demokratie, für eine Gesellschaft. Das ist überhaupt nicht so, wie man schön zusammenleben kann, wo Wahlkämpfe einfach mal heißt, der, mal der, mal der. Und ja, na, das heißt, ich sage immer, Donald Trump ist das Resultat, ja, der letzten 40 Jahre, er ist nicht die Ursache, ja, der ist nicht vom Himmel gefallen. Und viel mehr als Donald Trump als Person, schlimm genug, beunruhigt mich einfach diese Bewegung dahinter. Ja, die Leute, die das so richtig internalisiert haben, die so richtig daran glauben, dass das der Weg ist, wie man leben soll. Und da spielt dieses, ich muss gewinnen und die anderen müssen am Boden liegen, eine ganz große Rolle. Nicht nur Trump, wir wissen es ja jetzt auch, Elon Musk ist ja die eigentliche Ikone dieser Bewegung, der das auch sehr gut repräsentiert. Das andere ist natürlich dieses, dass junge Menschen sehr klar verstanden haben, dass sie nicht das rausbekommen, was vielleicht ihre Eltern rausbekommen aus dem Ganzen. Und dieses Bedürfnis des Kaputtmachens, dieses Bedürfnis der Destruktion ist auch ganz, ganz wichtig. Und es bleibt natürlich immer unklar, weil es natürlich das Vokabular überhaupt nicht gibt, zu sagen, ja, das, was ich gesellschaftspolitisch projiziere, hat vielleicht ökonomische Ursachen. Ja, aber das fehlt. Also glaubt man, weil man zum ersten Mal einen klaren Schuldigen benannt bekommen hat, die Drag Queens oder die Puerto Ricaner oder wer auch immer, das sind jetzt die Schuldigen. Das ist eigentlich ein Mechanismus, der immer gleich funktioniert, seit 150 Jahren bei dieser Art von Politik. Und drittens gibt es einfach einen kulturellen Wandel, vor allem in Online-Arenen, wo so ein softer Rechtsextremismus oder so eine softer reaktionäre Vorstellung populär geworden ist. Wir haben diese harten rechtsextremen Gruppen, klar, aber es gibt auch ganz viele so Dating-Coaches oder so Kanäle, wo es darum geht, die 10 schönsten Kirchen der Welt oder so werden gezeigt, Architektur und wie ziehe ich mich richtig an und so weiter. Und das ist ganz oft, fängt das total unpolitisch an, alles sehr schön, ich schaue mir auch gerne die 10 schönsten Kirchen der Welt an und irgendwann kriegt es so einen Unterton, ja? Die 10 schönsten Kirchen und schaut euch an, wie furchtbar die Architektur heute ist. Früher war alles besser, Dekadenz. Und dann kommt dieses Programm durch. Und das hat für die US-Wahl vor allem bei jungen Männern eine ganz große Rolle gespielt und ist ziemlich übersehen worden von demokratischen Medien, dass sich hier eigentlich so eine Subkultur von so Soft reaktionären Bewegungen bildet.
Interessant. Ich hätte noch 100 Fragen, aber so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, vielleicht abschließend. Was ist Ihr Fazit zu dem Ganzen, zur Demokratie, zu der Entwicklung? Ist es alles so negativ, wie wir es oder wie viele es gerade empfinden, oder besteht noch Hoffnung? Wie sieht das Ganze aus? Vielleicht eine Empfehlung, noch so ein paar Sätze, die Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können?
Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Negativen. Das heißt, ich sehe schon, es ist schon sehr ernst, was da jetzt auf uns zukommt. Wir sind in einer sehr ernsten Phase auch der Weltgeschichte. Sehr volatil, sehr fluid. Es kann viel auf einmal passieren, viele Möglichkeitsfenster sind offen. Aber es besteht immer Hoffnung. Gell? Hoffnung ist der urmenschliche Antrieb, den wir haben. Und es ist einfach so im Moment, dass die Zukunft offen ist, dass es nicht klar ist, wie es weitergeht. Es kann furchtbar werden, es kann richtig furchtbar werden und wir sehen dazu schon, wie sich das formiert, dieses Furchtbare. Aber es kann auch genauso gut sehr, sehr schön, sehr demokratisch, sehr solidarisch werden. Und auch hier sehen wir schon Ansätze. Es ist nur völlig klar, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Es gibt kein Zurück ins Jahr 2012 oder 1995 oder was auch immer. Es geht nur nach vorne. Und dieses nach vorne wird ganz grundsätzlich anders sein als die Gegenwart. Allein die planetaren Grenzen machen das völlig klar. Nun muss man diese Zukunft gestalten. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass diese Zukunft demokratischer, solidarischer, pluraler, ausgeglichener wird als die Gegenwart. Nur man muss dran arbeiten. Es passiert nicht von alleine. Und ich glaube, das gibt uns viele Handlungsmöglichkeiten, das gibt uns viel Spielraum, das zu machen, weil für Zynismus oder für Fatalismus haben wir keine Zeit. Ja? Dafür ist die Lage zu ernst. Aber wir müssen jetzt an der Zukunft arbeiten.
Vielen Dank für dieses Schlussstatement und ganz, ganz lieben Dank, dass Sie heute dabei waren und die
Dankeschön.
neue Podcast-Reihe damit eröffnet haben. Vielen Dank, Frau Strobel.
Vielen, vielen, vielen Dank. Liebe
Danke
Grüße.
dann auch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.